wunderbar, dass so viele Leute jetzt kurzfristig gekommen sind. Wir haben heute Alfredo Davanzo eingeladen. Das ist ein Genosse, der eine sehr lange Geschichte in der revolutionären Linken in Italien hat. Und er wird heute berichten, ein bisschen auf Grundlage von dieser Veröffentlichung, die jetzt schon einige Jahre alt ist, die es bald auch nochmal in einer neu aufgelegten Form geben wird, über Jahrzehnte des revolutionären Aufbruchs in Italien, also insbesondere die Phase Ende der 60er, also ab 68, dann in den 70ern vor allem und in den 80ern gab es in Italien eine große Welle, einerseits an revolutionärer Bewegung, aber eben auch auf Grundlage von Klassenkämpfen, von einem Aufbruch, von Klassenwidersprüchen innerhalb der italienischen Gesellschaft und nicht nur dort, aber eben dort sehr besonders sichtbar und eben auch verknüpft mit Kämpfen, die nicht alleine eben den kapitalistischen Tageskampf quasi zwischen den Klassen abgebildet haben, sondern wo es von Anfang an darum ging, eben mit dem Kapitalismus zu brechen und eine Bewegung für eine neue Gesellschaft aufzubauen. Die Veranstaltung heute wird sich eben insbesondere um diese beiden Jahrzehnte drehen, also die 70er und die 80er in Italien, über die Bewegung, über die Ansätze von revolutionärer Strategie, die sich in dieser Zeit entwickelt haben. Die Phase ab der 90er bis heute wird der Genosse eher überblickshaft behandeln, weil er eben auch in den Gesprächen, die wir vorgeführt haben, schon gemeint hat, dass es eher eine Phase ist, in der sich eben tatsächlich diese Bewegung und die Dynamik, die es eben in den Jahrzehnten davor gab, nicht fortgesetzt hat, sondern eher vielleicht so allgemeine Feststellungen gemacht werden können, warum eben dieser Jahrzehnte des Aufbruchs dann schließlich ihr Ende gefunden haben. Genau, für uns ist es sehr wesentlich, dass wir eben die aktuellen Versuche mit quasi gesellschaftlichen Verhältnissen, die uns vorausgaloppieren, also in denen ganz offensichtlich der Kapitalismus eben keine stabile gesellschaftliche Zukunft bieten kann, in der eben immer größere Teile der Bevölkerung auch tatsächlich im Widerspruch zu diesem Gesellschaftssystem stehen. In solchen Phasen, denken wir, ist es sehr wichtig, als Revolutionäre eben einen Blick drauf zu werfen, wie die subjektive Seite, also eben diejenigen in der Gesellschaft, die sich anfangen zu organisieren, die anfangen eben die Kämpfe bewusst zu führen, die eben dieses Gesellschaftssystem uns aufzwängt, wie die sich eben in der Vergangenheit auch im Hinblick auf einen Bruch mit diesem System organisiert haben und welche Versuche und Ansätze es da schon gab, auch wenn das momentan in Deutschland einfach keine Phase ist, in der wir da auf besonders viel zurückgreifen oder zurückblicken können. Deshalb denken wir, es ist sehr wesentlich, so die Erinnerungen am Leben zu erhalten und vor allem eben auch zu schauen, welche Kontinuitäten und vielleicht auch welche Ansätze auch heute noch auf ein neues versucht werden könnten. Genau. Der Genosse selber wird sich gleich nochmal vorstellen, vielleicht zum Ablauf der Veranstaltung. Wir haben heute eine sehr internationalistische Art und Weise das Ganze tragen. Und zwar wird er, der Genosse, der aus Rom kommt, auf Französisch reden, weil wir einen Übersetzer haben, der das Ganze dann vom Französischen wieder ins Deutsche übersetzt. Das heißt, also das wird so ein paar Verzögerungen geben und vielleicht müssen wir beiden untereinander auch manchmal das eine oder andere Wort wechseln. Es wird ein Vortrag sein, so ein historischer Abriss von 30, 40 Minuten und anschließend wäre dann vor allem einfach die Diskussion gewagt oder eben die Runde offen, um eben zu schauen, was wir dann noch an Fragen, an Ergänzungen, vielleicht auch an Diskussionsansätzen haben auf Grundlage von dem, was Alfred uns berichtet. Okay. Dann erstmal vielen Dank fürs Kommen.
Bonsoir à tout le monde. Et je vous remercie de l'invitation.
Schönen guten Abend zusammen und vielen Dank für die Einladung.
Donc, en étant une histoire assez dense, je me limiterai au concept et aux définitions principales suivant l'histoire. Et ensuite, disons, soit par les débats, soit par la lecture, on pourra approfondir mieux.
Er wird grob die Geschichte und die Konzepte, die dahinter stehen, erklären. Und danach, im Anschluss, können wir dann auf einzelne Aspekte genauer eingehen.
Je suis un des nombreux camarades qui participent aux tentatives révolutionnaires. Stop. Je suis un des nombreux camarades qui ont participé et participent aux tentatives révolutionnaires.
Er ist einer der Genossinnen und Genossen, die an den revolutionären Versuchen aktiv mitgewirkt haben.
Pour comprendre cette histoire italienne, il faut partir naturellement de 68. Et notamment en Italie, c'était plutôt 69. Parce qu'en 69, il y a une explosion de lutte ouvrière, qui était vraiment une explosion. Il y a un pic de grève qui n'a jamais été égalé dans l'histoire, et pas seulement italienne. Et il y a eu la jonction avec le mouvement des étudiants.
Also um die Geschichte Italiens zu verstehen, ist es wichtig, insbesondere auf die 68er Jahre einzugehen. Dort gab es einen großen Anstieg der ArbeiterInnenkämpfe, eine sehr hohe Streikbeteiligung, die auch schlussendlich also nicht dazu geführt hat, aber sich letztendlich mit den studentischen Kämpfen verbunden hat.
Cette explosion avait mûri dans l'accélération de l'accumulation capitaliste, ce qu'on dit le boom économique en Europe, un peu comme en Allemagne, sûrement vous avez eu ça, et ça avait donné lieu à une concentration ouvrière énorme dans quelques villes du nord d'Italie.
Also diese Explosion der Arbeiterinnenkämpfe war verbunden mit der Kapitalakkumulation, das man auch in Deutschland gekannt hat, mit dem Wirtschaftswunder, der Wirtschaftsboom. Und diese hat vor allem stattgefunden in den italienischen Städten des Nordens. Da hat eine Klassenfindung stattgefunden.
C'était les grandes usines fordistes, donc la chaîne de montage, et donc le passage à une figure d'ouvrier qu'on définissait l'ouvrier masse, un ouvrier très qualifié, et qu'en même temps, il avait la possibilité de s'identifier comme communauté, avec une sorte d'égalitarisme objectif dans la condition.
Gerade die fordistisch organisierten Fabriken, also das Fließband, was wir sagen würden, haben dazu geführt, dass es einen Typ Arbeiter, Arbeiterin gab, der davon auch profitiert hat, aber der es trotzdem aufgrund seiner Lage möglich war, der Arbeiter war sehr qualifiziert, die Arbeiterinnen waren sehr qualifiziert, aber trotzdem gab es aufgrund ihrer Lage die Möglichkeit, sich mit egalitären und fortschrittlichen Positionen zu identifizieren.
En plus, il y avait un phénomène d'immigration antérieur à l'Italie, ce qui est un peu étonnant. C'est-à-dire, dans les années 50 et 60, il y a eu peut-être entre 1 million, 2 millions d'Italiens du Sud qui ont émigré des campagnes aux villes industrielles.
Dazu kommt noch, dass es in Italien gerade in den 50er, 60er Jahren eine große Migrationsbewegung gab, vom Süden in den Norden, vor allem weil der Süden eher ländlich war, weniger industrialisiert. Das waren dann zeitweise bis zu 1 Million Menschen, die dann in Italien binnenmigriert sind.
Et comme tous les immigrés, ils étaient maltraités, soit dans les conditions de vie habitatives, sociales, le racisme qui, naturellement, ça existait. Et en plus, ils étaient, voilà, toutes ces classes ouvrières déqualifiées et qui vivaient l'aliénation capitaliste au niveau le plus cru, le plus net.
Und wie alle Migranten und Migrantinnen wurden auch sie mit konkreten Unterdrückungserfahrungen begegnet, was mit dem Wohnen anfängt, sozial. Natürlich gab es auch Rassismus, also gerade kann man vielleicht auch sagen, Lega Nord oder so, knüpft an solche Bilder an zwischen Nord- und Süditalien. Und haben einen Kapitalismus kennengelernt, der nicht wirklich inklusiv war, sondern sehr viel brutaler, sehr viel direkter, also krass, also prekäre Arbeitsbedingungen, könnte man sagen.
Tandis que la classe ouvrière précédente avait encore un peu de professionnalité et qualification et qui était autochtone, donc du nord de l'Italie, et qui avait une histoire politique, elle était liée au PCI, au Parti communiste italien, et aux socialistes aussi, disons à la social-démocratie, pour être bref, et qui avait vécu quand même toute la défaite de la résistance, parce que la résistance en Italie avait été forte, mais trahie par la direction du PCI notamment.
gerade diese Arbeiterklasse, die schon im Norden verwurzelt war, also aus den Regionen dort kam, war und somit auch qualifizierter war, war verbunden mit dem PCI, der Kommunistischen Partei Italiens und auch mit der Sozialdemokratie Italiens und hat noch den Verrat, den die Niederlage der Resistenza mitbekommen, denn die Resistenza war ja im Zweiten Weltkrieg sehr stark, wurde allerdings dann nach dem Krieg von der Führung der Kommunistischen Partei Italiens verraten.
Ça, ça facilitait la, le développement d'un nouveau mouvement politique, disons d'extrême gauche, et d'un nouveau communisme. Puisque c'était en rupture avec la, la trahison révisionniste du PCI. Je ne m'attarde pas là-dessus parce que c'est trop long, mais en synthèse. Et ils trouvaient une base de masse qui assimilait ça. Il y a une jonction entre ces nouveaux militants de l'extrême gauche et cette base ouvrière massive.
Also diese neuen Voraussetzungen haben es auch ermöglicht, dass es eine Art neue Generation extremer Linker, eine Generation von neuen Kommunistinnen und Kommunisten gab. Da spielt natürlich auch der Revisionismus der, des, der Kommunistischen Partei Italiens eine Rolle, aber damit werden wir uns heute nicht aufhalten, weil das zu weit führen würde. Und diese Möglichkeiten haben dazu geführt, dass es Verbindungen zwischen dieser neuen aus Süditalien stammenden Arbeiterklasse und eben diesen neuen radikalen Linken geben konnte.
Entre 69 et 73, c'est un cycle de lutte ouvrière homogène, homogène, continu, un même cycle, un cycle. Okay.
Man muss die Phase zwischen 1969 und 1973 als einen zusammenhängenden Zyklus von Arbeiterinnenkämpfen begreifen.
Caractérisé par une radicalité impressionnante, c'était des grèves continuelles, violentes, souvent violentes. La nouvelle forme de lutte, c'était les cortèges à l'intérieur de l'usine. Qui, en passant dans les ateliers, ils arrêtaient le travail par conviction ou par force. Il y avait l'attaque aux petits chefs. Et il y avait parfois aussi des destructions des chaînes de montage, des outils de travail. Ils étaient attaqués aussi.
Dieser Zyklus 1969 bis 73 war vor allem charakterisiert durch ja, diese sehr eindrücklichen und kontinuierlichen Streiks, die auch oft gewalttätig waren. Eine neue Form dort waren die organisierten Frontblöcke, kann man sagen, die von den Fabriken aus gestartet sind, durch die Straßen gegangen sind und auch bei den kleinen Handwerksbetrieben Halt gemacht haben, dort die Arbeit unterbrochen haben, teilweise auch die KleinbürgerInnen dort angegriffen haben oder die Kleinchefs angegriffen haben. Ja.
Si bien que la révolte du 68, c'est-à-dire des étudiants et des lycéens, qui était radicale comme partout dans le monde, a trouvé tout de suite une jonction avec ces radicalités ouvrières. Et je cite seulement deux exemples. À Turin, chez la plus grande usine de Fiat, Mirafiori, et aussi à Porto Marghera, qui c'était un gros pétrochimique en Vénétie. À l'extérieur de l'usine, il y avait une assemblée conjointe presque quotidienne entre militants étudiants et les ouvriers qui sortaient du travail. Ils faisaient une assemblée permanente.
Man hat auch sehr gut gesehen, dass die studentische Bewegung, die auch in Deutschland ähnlich oder in Italien ähnlich radikal war wie in Deutschland, sich dem angenommen hat und bei wichtigen Firmen wie Turan in
Mirafiori.
Und in der Gegend von Venedig, die Porto Marghera,
Côté de Venedig,
ich glaube, das ist Ölverarbeitung. Die haben sich zueinander gefunden und beispielsweise auch gemeinsame Versammlungen, also Rena oder Treffen, gemacht. Die StudentInnen, die dann so hälftemäßig da waren und dann eben die Arbeiter, die dann direkt vom Feierabend aus auf diese gemeinsamen Versammlungen gegangen sind.
Tout ça, c'est devenu un brasier dans lequel se sont formés tout de suite les groupes extra-parlementaires les plus importants, c'est-à-dire Lotta Continua et Potere Operaio.
In dieser Gemengelage haben sich dann auch die wichtigsten außerparlamentarischen Gruppen gegründet. Da wären es vor allem Lotta Continua und Potere Operaio zu nennen. Die haben sich in dieser Gemengelage dann gegründet.
Ils avaient des journaux tout de suite, enfin des mensuels, des hebdomadaires, et tout de suite ça a donné lieu à une élaboration politique qui n'était pas complètement nouvelle, parce que dans les années 60, il y avait eu des courantes dissidents du PCI et des socialistes qui avaient créé un terreau théorique, idéologique favorable. C'était l'opéraïsme.
Es gab dann auch sofort neue Zeitungen, egal ob sie jetzt monatlich oder wöchentlich herausgekommen sind. Die Politik, die diese Zeitungen vertreten haben oder in diesen Zeitungen, mittels dieser Zeitungen vertreten wurden, waren auch nicht ganz neu, weil es gab gerade in den 60er Jahren Diskurse innerhalb der Kommunistischen Partei Italiens als auch der Sozialdemokratischen Partei Italiens, die ein begünstigendes theoretisches Feld erschlossen haben. Das ist vor allem der Operaismus zu nennen.
Très schématiquement, c'était la rupture avec la voie pacifique, démocratique et nationale qui prêchaient les sociodémocrates, dont surtout les PCI. Et c'était la réaffirmation de la possibilité révolutionnaire pour le socialisme et pour le communisme.
Wenn auch sehr schematisch, hat man sich dann relativ schnell gegen die Politik der nationalen, des Burgfriedens, der Sozialdemokratie in ihrem Kern der Klassenversöhnung entgegengestellt, die auch in der Kommunistischen Partei Italiens vertreten wurde. Und man hat wieder bestätigt, dass es einen revolutionären Weg zum Kommunismus gibt, dass man ihn suchen will.
Et sur tout ça, il y avait les influences internationales qui étaient très importantes, c'est-à-dire Cuba et les guérillas en Amérique latine, qui duraient depuis toutes les années 60, le Vietnam et la Chine.
Die internationalen Einflüsse waren auch sehr bedeutsam, vor allem Kuba, die lateinamerikanischen Guerillas, der Vietnamkrieg und natürlich China.
Ces influences, ils allaient tout dans le même sens, c'est-à-dire les rejets de la déviation, de la dégénération révisionniste, pacifiste, et la réaffirmation en théorie et en pratique d'une voie révolutionnaire.
Dieser Einfluss ging überall in die gleiche Richtung, eine Abkehr von der Generation Revisionismus hin zu einem Wiederbestätigung, Wiederaufnehmen des revolutionären Weges.
Ça, on peut dire que c'est le premier chapitre qui forme toute la puissance du mouvement de ces années-là. Donc entre 69 et 73, c'est une progression ascendante de ces mouvements avec ces différences internes, parce qu'il y avait des différences, mais en gros, ça faisait partie de ce nouveau mouvement de classe et révolutionnaire.
Das ist im Endeffekt eigentlich auch die, der Gehalt dieser, dieser Phase des ersten Kapitels 69 bis 63, wo es eine, ja, einen steigenden, spürbar steigenden Fortschritt dann auch gab, diese neuen proletarischen Bewegungen, auch wenn natürlich dann verschiedene Standpunkte, verschiedene Strömungen es innerhalb dessen gegeben hat, aber es war erstmal eine Aufwärtsbewegung, die dann so, ja, stattgefunden hat mit der Verbindung der ArbeiterInnen und studentischen Kämpfe.
Et déjà dans, à l'intérieur de ces cycles, à partir de 70 exactement, il y a des noyaux de militants qui s'orientent déjà vers la lutte armée et la guérilla, en ayant comme référence ces références internationales. Il y a, peut-être que tout le monde connaît Feltrinelli, les librairies Feltrinelli. Ici, ils sont connus en Allemagne, je ne sais pas. Enfin, c'était un grand éditeur en Italie qui, dans les années 60, traduisait beaucoup des choses qui venaient d'Amérique latine, de ce qu'on dit. Et lui, il était convaincu qu'il fallait entreprendre ses voies aussi en Europe.
Und einer dieser internationalen Einflüsse und Referenzen war natürlich auch die Leute, die sich für den Weg der Guerilla entschieden haben. Das insbesondere Feltrinelli zu nennen, der in den 60er Jahren viele Werke aus Lateinamerika über dieses Thema übersetzt hat und somit in Italien verbreitet hatte.
C'était un peu une espèce de Ulrich Meinhof.
Ein bisschen wie eine Ulrike Meinhof.
Était un intellectuel et tout, journaliste.
Ein intellectueller und Journalist.
Lui, avec d'autres noyaux, ils font partie de la formation des Brigades Rouges, en fait, que déjà en 70 se forment les Brigades Rouges en Italie.
Ende der 60er Jahre hat sich dann schon der erste Kern, die der Brigade Rosse, dann gegründet, mit ihm, diesem Genossen Feltrinelli.
Et lui, ça sera le premier camarade qui tombe en 72, il meurt pendant une action armée.
Er ist auch der erste Genosse, der gefallen ist. Er ist während einer bewaffneten Aktion 1972 gefallen.
Un deuxième chapitre, on peut fixer à partir de la fin de 73, les capitales commencent à prendre des contre-mesures, c'est le choc pétrolier, à l'aide de la crise internationale, d'ailleurs provoquée par les impérialistes via les Saoudiens et tout. Et ils utilisent ces crises-là pour commencer à encercler et à contre-attaquer la puissance de ces mouvements ouvriers.
Das zweite Kapitel beginnt 1973, wo das Kapital dann angefangen hat, Gegenmaßnahmen zu ergreifen. Vor allem die Ölkrise ist da zu nennen als Auslöser, mit deren Hilfe oder deren Verweis man dann angefangen hat, diese neue Bewegung ernsthafter zu bekämpfen.
Mais cette contre-offensive, ça prendra carrément pratiquement 6 ans avant d'aboutir. Disons qu'il faut considérer qu'entre 74 et 80, les conflits de classe, ils continuent très virulents, maintenant avec un rapport de bras de fer avec ces contre-offensives d'État et du capital.
Diese Konteroffensiven haben auch noch nicht so sofort gewirkt. Es gab trotzdem zwischen 74 und 80 einen Anstieg der proletarischen Kämpfe und eine Kontinuität, wo dann natürlich dann auch angefangen hat, diese Gegenmaßnahmen angefangen haben zu wirken.
Entre 1974 et 1977, c'est surtout l'éclosion d'une autre branche importante du mouvement révolutionnaire, c'est l'autonomie ouvrière.
Die Jahre 74 bis 77 sind vor allem als Entstehung der Bekannten unserer Richtung, der Entstehung der autonomen Arbeiterinnenschaft erfolgt in diesem Zeitraum.
En gros, tandis que les Brigades Rouges étaient héritières aussi un peu de la conception marxiste-léniniste et maoïste. Donc ils avaient une conception de prise de pouvoir. Et ils théorisaient pour ça la pratique qui s'était développée en Amérique latine et ailleurs, une séparation entre les moments de lutte pour radical qu'il soit, et l'organisation, par contre, stratégique. Il faisait une séparation de ça.
Die Brigade Rossel waren die Erben des eigentlich marxistisch-leninistischen, des maoistischen Konzepts der Machtergreifung und haben die Praxis aus Lateinamerika angewandt, aber auch gleichzeitig die Strategie von der konkreten Praxis getrennt.
Et tandis que l'autonomie ouvrière, c'était une conception de construction du contre-pouvoir sur le territoire, comme développement linéaire des luttes immédiates, directes qu'il y avait sur le territoire, dans les usines.
Die proletarische
Ouvrière.
Hatte als Konzept die Gegenmacht, die neue Macht auf den Kampffeldern aufzubauen, beispielsweise in
dans les usines et
dans le territoire.
Und also im Stadtbild und in den Betrieben.
C'est-à-dire, c'était un concept. Eux aussi, c'était pour la lutte armée. Ces périodes, pratiquement tout le monde était pour la lutte armée, en gros. Pas tout le monde, mais seulement il y avait des différences importantes de stratégie, de façon de l'organiser. Et l'autonomie ouvrière l'a organisée surtout comme, disons, armement de lutte immédiate. Donc, radicaliser toujours plus la lutte sur place. Quoi.
Also, damals war es auch wohl so, dass jeder für den bewaffneten Kampf sich ausgesprochen hat. Sowohl die Autonomie Ouvrière als auch die Brigade Rossel, aber es gab dann strategische Differenzen. Beispielsweise haben die Autonomen ein Konzept der immer ansteigenden bewaffneten Eskalation vertreten, das dann auch unmittelbar bewirkt werden sollte.
Et donc, en 77 et 78, on a le grand clivage. 77, il y a une explosion des mouvements de masse radical, à nouveau, entre vieux, de ces premières années 70, militants et organismes de lutte, et une nouvelle génération encore plus radicale, dans un certain sens, je dirais, anarchisante. Il y a cette explosion. Et l'année après, on a par contre l'escalade de l'affirmation définitive des Brigades Rouges avec l'enlèvement d'Aldo Moro.
In den Jahren 77 und 78 kam es zu einer neuen Explosion der Massenbewegungen. Es gab dann auch so eine kleine Differenzierung zwischen neuen und alten Akteuren, wenn man davon sprechen möchte, also den Leuten, die dann 68er mitbekommen haben oder nicht. Die neue Generation, die jetzt dazugekommen ist, war eher anarchistischer orientiert, aber nicht im strikten Sinn des Wortes. Und diese explodierte Massenbewegung hat mit der Aktion der Brigade Rossi gegipfelt, 79, wo
Alfredo Moro.
Aldo Moro, der Ministerpräsident Italiens von der
Christen... Präsident de la Démocratie Chrétienne, du Parti Regime, c'était le Parti Regime.
Ja, von der italienischen CDU wurde er entführt.
Bon.
Ja, er wurde...
Les 77 a donné, comment dire, beaucoup d'énergie radicale, révolutionnaire, mais très désorganisée, très anarchique sur certains aspects. Et il y avait beaucoup d'armement et des... Enfin, je n'ai pas le temps là de détailler, il y a eu des épisodes incroyables cette année-là. Mais il y a eu aussi la contre-offensive répressive qui devenait féroce. Et sur ça, les brigades rouges, ils se démontraient plus prêtes à affronter ça, parce qu'avec leur structuration clandestine, ils pouvaient affronter différemment cette escalade répressive.
Also diese Jahre 77 haben sehr viel revolutionäre Energie freigesetzt. Jedoch war es dann so, bei den eher anarchistisch orientierten Teilen der Bewegung hat man dann auf die immer wilder werdende Konterrevolution oder Gegenoffensive des Kapitals nicht viel ausrichten können, auch wenn man sehr gut bewaffnet war. Anscheinend muss diese Episode 77 sehr wild gewesen sein mit unglaublichen Erinnerungen. Und es hat sich in der Phase, also nach dieser Phase 77 gezeigt, dass die Brigade Rosse durch ihre clandestine Organisierung der wilder gewordenen Repression besser haben standhalten können als die eher organisationsfeindlichen Teile der neuen der Bewegung 77.
Donc les Brigades Rouges à ce point-là, par la puissance démontrée, la définition c'était puissance géométrique, parce que faire une attaque comme ça c'était invraisemblable. Pratiquement ils avaient enlevé les chefs de l'État réel, un des chefs, on pouvait dire qu'ils étaient 3-4, pas plus. Et avoir l'efficacité politico-militaire pour faire ça, c'est pas une petite chose. De plus, ils l'ont géré jusqu'au bout. Et il faut considérer que jusqu'à 80, les Brigades Rouges, ils subissaient des arrestations, oui, mais en fait, ils avaient vraiment alimenté une mythologie des gens qu'on ne pouvait pas prendre. Ils n'arrivaient pas à découvrir les vraies structures. Il y avait quelqu'un qui tombait, bien sûr, de temps en temps, mais le gros, c'était capable de soutenir ces confrontations avec l'État.
Also, die Macht der Brigade Rosse hat fast schon exponentiell so gesehen zugenommen. Sie haben, wie gesagt, den Ministerpräsidenten entführt und das war nicht unbedingt mehr als 3-4 Leute. Und diese Fähigkeit, das durchzuziehen, plus eben diese sehr wilde Gegenoffensive, haben eine Art Mythos erschaffen, dass natürlich sind Genossinnen und Genossen gefallen. Es wurden sehr viele Leute auch verhaftet, aber die Brigade Rosse haben es als Struktur geschafft, weiter zu funktionieren, zu existieren, dass man ja eben diesen Mythos hatte, man kann die Brigade Rosse nicht packen und ihre zentralen Strukturen offenlegen.
Et c'est pour ça qu'en gagnant ces batailles politiques, ils se sont complètement affirmés. Cette année-là, même si elles avaient des critères sélectifs assez rigides, on disait en boutade qu'il y avait la file d'attente pour être enrôlé. Et c'était vrai. Et il y avait un consensus à niveau des masses prolétariennes, ouvrières notamment, qui était très large.
Also da hat sich auch diese politisch-militärische Strategie einfach bestätigt in der Zeit. Obwohl die Brigade Rosse eine sehr selektive, eine sehr rigide Form der Auslese oder der Rekrutierung praktiziert haben, gab es trotzdem eine enorme Warteliste, so gesehen, und gleichzeitig einen großen Konsens, eine große Zustimmung innerhalb der arbeitenden Klassen.
Mais étant que l'histoire est faite de contradictions aussi internes, c'est quand on monte beaucoup qu'on accumule aussi des contradictions. Et la principale, c'était qu'après ces démonstrations de force, la direction qu'ont pris les Brigades Rouges, c'était d'un espoir de pouvoir précipiter la crise révolutionnaire dans quelques années. Et donc, ils se sont engagés dans une escalade militaire.
Aber weil die Geschichte eine Geschichte der Widersprüche ist und man im Laufe der Zeit auch Widersprüche akkumuliert oder sammelt, kam es dann auch nach diesen krassen Aktionen dazu, dass die Brigade Rosse zunehmend auf eine militärische Eskalation des Konflikts gesetzt haben.
Donc 79 notamment et 82, cette tendance à l'escalade, à l'illusion de passer à une guerre civile déployée, donc non plus guérilla et de basse intensité, mais de passer à un affrontement grandissant de guerre civile déployée. Soit les Brigades Rouges, que d'autres organisations d'ailleurs, comme Prima Linea, ont poussé l'accélérateur sur ça, entre 79 et 92.
Das, in diesem Zeitabschnitt der Eskalation, der militärischen Eskalation, ist vor allem die Jahre 79 bis 82 zu sehen, wo man immer mehr auf so ein bisschen abkehrte von dem einzigen Guerilla-Konzept hin zu einer Erwartung eines sich entfaltenden Bürgerkrieges. Da war die Brigade Rosse auch nicht ganz alleine damit, sondern auch die Organisation Primera Linea, das heißt so viel wie vorderste Front, glaube ich.
Entretemps, le Capital et l'État avaient creusé le terrain de l'encerclement et de la pour, comment dire, pour détruire ou faire reculer beaucoup les mouvements ouvriers et les autres mouvements de masse.
In dieser Zeit hat das Kapital vor allem seine Politik der Einkreisung, der Isolation, der Zerstörung der proletarischen Bewegung und der neuen Bewegungen fortgesetzt.
Entre autres, ils avaient depuis 1976 lancé la robotisation, l'automatisation dans les usines, d'une façon douce. Sournoise, il n'y avait pas rapport de force pour l'imposer. Mais ils avaient introduit par-ci par-là la robotisation, l'informatisation. Et quand la situation est devenue mûre, dans l'automne 1980, on déclenchait l'offensive frontale. On déclarait des licenciements de masse, 24 000 licenciements chez Fiat.
Man hat ab dem, außerdem seit 1976 die Robotisierung, die Automatisierung und computergestützte Produktionsweise sehr sanft zu Anfang eingeführt, also nicht so offensichtlich. Und dann 1980 hat man dann zum Sturmangriff geblasen und einen Haufen Kolleginnen und Kollegen gekündigt, allein 24.000 Entlassene bei Fiat.
Il faut considérer que Fiat, c'était l'avant-garde des masses en Italie, dans toutes ces années-là, et même dans le siècle, on peut dire, mais surtout dans ces années-là. Pour donner la dimension, à Turin, il y avait 120 000 ouvriers employés de Fiat dans différentes usines.
Gerade Fiat war die Avantgarde Italiens, der kämpferischen Belegschaften, wenn nicht sogar des Jahrhunderts. Allein 120.000 Leute waren in Turin Beschäftigte bei Fiat, aufgeteilt auf verschiedene Standorte. Und es war wirklich, Turin war wie Detroit, eine sehr monokulturistische Stadtarchitektur. Ich glaube, ihr könnt es euch vorstellen. Alles drauf ausgelegt, sehr viele Beschäftigte.
Il y avait d'autres pôles industriels qui étaient avant-garde des masses, donc Milan, Genova, Venise et quelques-uns d'autres encore. Mais vaincre à Turin, c'était vaincre pour la bourgeoisie.
Es gab auch andere Städte, die eine avantgardistische Rolle von den Belegschaften eingenommen haben. Da wäre Milan zu nennen, Genua und Venedig. Aber für die Bourgeoisie war klar, wenn wir in Turin siegen, dann haben wir alle besiegt.
Et c'était ainsi. Il y a eu une lutte épocale, 35 jours de grève, dure. Mais merci surtout à la collaboration des syndicats et du PCI, la lutte a été défaite.
Es gab einen epochalen Kampf, 35 Tage Streik und aufgrund der Kollaboration zwischen PCI und den Gewerkschaften wurde dieser Kampf erstickt.
Le PCI notamment avait engagé une collaboration souvent secrète avec l'État et le grand patronat pour attaquer, entre autres, les organisations révolutionnaires, évidemment, et en général pour collaborer à défaire cette autonomie ouvrière. Pas comme groupe, comme organisation, mais cette capacité de la classe ouvrière et des autres couches sociales alliées à avoir une autonomie antagoniste au système.
Der PCI hat im Geheim mit dem Staat und der Großbourgeoisie oder den großen Arbeitgebern kollaboriert, um einen Angriff zu führen auf diese Realität, also nicht unbedingt die einzelnen Organisationen, die sich in dieser proletarischen Autonomie befanden, sondern um diese Bewegung als Ganzes zu zerschlagen und anzugreifen.
Pour se comprendre aussi sur ce concept, aujourd'hui, depuis des années, le néolibéralisme a affirmé un concept, la flexibilité. On peut dire que la flexibilité, ça serait en valeur. Ils l'ont affirmé contre ce qu'à l'époque ils appelaient la rigidité ouvrière, que c'était l'effet de contester constamment le niveau d'exploitation et de l'empêcher.
Ähnlich wie der Neoliberalismus heutzutage das Konzept der Flexibilität der Klasse aufzwingt, man muss immer flexibler werden für den Arbeitsplatz, um ihn zu behalten, war damals das große Stichwort eben die Rigidität oder Strenge wurde da gebraucht, dass man, um diese Bewegung zu zerschlagen, also man muss den Arbeiterinnen und Arbeitern so Respekt beibringen.
Alors, le clivage de 80, évidemment, ce n'est pas une catastrophe immédiate. Et pendant les années suivantes, la lutte a continué encore en haut niveau. Surtout en 81-82, les organisations révolutionnaires, ils ont encore eu une capacité très élevée. Et ils ont attaqué les patrons au plus haut niveau. Ils ont attaqué l'État au plus haut niveau. Ils ont réussi à fermer une prison spéciale par la pression armée qui produisait. Seulement que c'est justement dans ces années-là que l'État il fait encore un saut de qualité dans la répression. Il décide pratiquement une solution à la sud-américaine. C'est-à-dire... Bon, après j'explique.
Les 80er Jahre waren natürlich auch kein Cut, dass von jetzt auf nachher keine proletarische Bewegung gab und keine revolutionären Gruppierungen, die Aktionen durchgeführt haben. Das war nicht der Fall. Und es gab weiterhin sehr hochqualitative Aktionen, bewaffnete Aktionen. Diese spezielle Präsenz von eben bewaffneten Gruppen in den konkreten Kämpfen war deutlich zu spüren. Dennoch muss man sagen, dass das Kapital nochmal einen neuen qualitativen Schritt in dieser Zeit der 80er Jahre gemacht hat hat eine südamerikanische Lösung angestrebt.
Alors, cette solution avait commencé quand même déjà avec l'institution des prisons spéciales, qui étaient de véritables enfers, des espèces de Cayenne, dans lesquels les militants, parce que désormais on avait des centaines et des centaines de militants en prison dans ces années-là, et aussi toute une partie du prolétariat prisonnier qui s'était politisé, ils opposaient une résistance très acharnée. Mais n'empêche que ces prisons-là, c'était une pression répressive énorme. Et en plus, ils ont rajouté la torture à partir de 81. 81, 82, ils ont pratiqué la torture, pas les passages à tabac, une torture scientifique sud-américaine, ou l'américaine, vu que les États-Unis, c'est les champions. Et les exécutions ciblées. Ils tuaient aussi beaucoup de camarades quand ils les trouvaient.
Diese gesteigerte, also diese südamerikanische Lösung waren nach ja, Vorbild Südamerika, weil die, ja, die Weltmeister so gesehen in der ja, Konterrevolution sind, war der Bau von speziellen Gefängnissen, wo man die vielen hunderte Gefangene, revolutionären Gefangene eingesperrt hatte. Ab 81 hat man auch die Folter in Italien angewandt wieder, basierend auf wissenschaftlichen Erkenntnissen im Zeitraum. Ja, das war so.
Et merci à toute cette pression. Ils ont commencé à obtenir des résultats, ce qui peut-être que aussi vous avez entendu le phénomène du repentir, c'est-à-dire de la trahison classique. Les camarades qui s'écroulent et qui continuent à parler, à donner des noms, des informations, dans la trahison, et puis les phénomènes de la dissociation politique.
Und dank diesem Druck gab es natürlich dann auch Resultate für den Klassenfeind. Es gab immer mehr
Repentir, c'est un terme religieux. Je me réponds, ça c'est religieux, déjà, bon Dieu, j'ai péché. Et puis, il donne les noms des camarades, c'est ça.
Ich krieg gerade das italienische Wort nicht mehr ganz zusammen. Die Reumütigen, also im Endeffekt Verräter, die unter diesem gesteigerten Druck immer mehr Namen und Informationen preisgegeben haben. Und das auch vor dem Hintergrund, was gleich erklärt wird, die politische Dissoziation.
La dissociation, c'était l'abjure. Tu vois, qu'est-ce que c'est? L'abjure politique et idéologique. C'est-à-dire, face aux tribunaux, aux politiques, à l'État, on disait, bon, on s'est trompé, on a exagéré, on vous demande excuses. Vive la démocratie, etc. Et ça, c'était les phénomènes les plus graves qui a travaillé à l'intérieur les mouvements pendant des années jusqu'à les faire, comment dire, exploser, à les faire désagréger.
Oui. Diese politische Dissoziation war ein Abschwören der politischen und ideologischen Grundlagen und das war der heftigste Schlag, der noch lange angehalten hat und eben diese ganze Bewegung und ihre Organisationen zum Auseinanderbrechen gebracht hat. Ihr kennt das alle vor Gericht, dann steht man da, ja, das tut mir leid, wir haben uns geirrt und es lebe die Demokratie. Das war dieses Abschwören an den politisch-ideologischen Grundlagen.
Tout ça, ça culmine en 82 au point plus haut, par ailleurs, rejoint par les Brigades Rouges, qui avaient enlevé le général Dozier. Le général Dozier, c'était un Américain, états-unien, qui dirigeait tous les flancs de l'OTAN, flanc sud européen. C'était un bourreau du Vietnam, un assassin sériel. Ils sont arrivés à les libérer. Ça faisait partie d'une attaque des Brigades Rouges contre l'OTAN, voilà, contre l'impérialisme. Ils l'ont libéré à force de torture, c'est-à-dire ils faisaient crouler des camarades et ils sont arrivés à la base.
Das hat 1982 gegipfelt, als der General Dozier, ein US-Amerikaner und Oberkommandierender der NATO-Südflanke, verantwortlich für die Bombardements in Vietnam. Der wurde entführt, konnte allerdings vom Klassenfeind befreit werden, weil man Militante der Brigade Rosse gefoltert hat, bis sie die Basis, also das Versteck oder den Aufenthaltsort dieses General Dozers preisgegeben hatte.
Donc à la fin de l'année 82, on peut dire que la crise du mouvement révolutionnaire aboutit. Disons qu'il y a, à la fin de l'année, pratiquement l'incarcération massive et le démantèlement de toutes les organisations, sauf d'une partie des Brigades Rouges. C'est l'unique organisation qui se sauve et qui poursuit le combat en 83. Depuis 83, ce sont les Brigades Rouges.
1982, gerade am Ende vom Jahr muss man festhalten, dass es dann zur Krise oder zum vorläufigen Höhepunkt der Krise der revolutionären Bewegung gab. Es gab massive Verhaftungen und Inhaftierungen. Alle Organisationen sind aufgeflogen und zerschlagen worden, bis auf eben die Brigade Rosse.
A ce point-là, il faut considérer qu'en Italie, on avait entre 2000 et 3000 prisonniers politiques de ces organisations-là, plus des militants prolétariens pris dans la masse.
1983 kann man dann sagen, dass zu dem Zeitpunkt bis zu 2.000 bis 3.000 Inhaftierte der also Inhaftierte Stadtguerillas es gab, plus zusätzlich noch die Militanten und inhaftierten Gefangenen der Massenbewegung, die jetzt keinen expliziten bewaffneten Anspruch hatten.
Les Brigades Rouges étaient désormais divisées en trois grosses organisations. Ils s'étaient divisés. Et deux, elles sont défaites aussi. Il y a justement une fraction qui persiste, qui se sauve, qui a une capacité de continuer. Et ce sont les Brigades Rouges PCC, pour la construction du Parti communiste combattant, et qu'ils arrivent jusqu'à nos jours.
Die Brigade Rosse, nichtsdestotrotz, war zu dem Zeitpunkt auch in drei Fraktionen gespalten. Zwei davon wurden besiegt und eine davon ist heute noch aktiv. Das war die Brigade Rosse für den Wiederaufbau der Kommunistischen Partei. Die gibt es heute noch.
BRPCC. Sigrun, die kommt ja. BRPCC.
BRPCC.
Ils ont eu surtout l'intelligence de comprendre que la situation était radicalement changée. Et ils ont donné une indication stratégique que c'était le retrait stratégique. Que ça voulait dire continuer aussi à combattre, mais en comprenant qu'il fallait reculer. On n'avait plus la force d'avant.
Sie haben, also die letzte Fraktion, die es noch gibt, die hat verstanden, dass sie die Situation grundsätzlich geändert hatte und hat einen strategischen Rückzug angeordnet. Wo sie aber auch klar gemacht haben, dass es weiterhin darauf ankommt zu kämpfen, aber man muss sich kämpfend zurückziehen.
Là, je ferai un peu un saut très rapide pour la question de temps. Les années 90 et début des, enfin, la fin des années 80, puis les 90, puis le début des années 2000 ont été toujours une situation de recul des classes, en gros. Toujours avec des luttes, quelque chose, et la persistance organisationnelle des composantes antagonistes, disons ainsi. Dans le milieu, dans le camp révolutionnaire, il y avait à ce point-là, par contre, que cette formation des Brigades Rouges et les anarchistes, les dits anarcho-insurrectionnalistes, qui sont montés en puissance dans ces années-là.
Ja, die 90er Jahre bis in die Nullerjahre sind eigentlich relativ schnell erzählt. Ab 89 war man immer noch im Rückzug, auch wenn man in diesem Rückzug noch gekämpft hat und die weiterhin existierenden, die durchhaltenden Organisationen bzw. Bewegungen waren eben die Brigade Rosse oder eben das eher neu in dem Zeitalter aufgekommene, die insurrektionalistische, anarchistische Bewegung. Das waren die zwei Pole der Leute, die noch gekämpft haben.
Alors, pour être précis, les BRPCC se sont quand même divisés en deux, parce qu'on n'est jamais content là. Et s'est formé une deuxième position qui a formé un parcours qui est arrivé à formuler une hypothèse un peu différente, moins guerriériste, et qui posait le centre sur l'aspect ainsi dit, du Parti communiste politico-militaire.
Also die Brigade Rosse, PCC, haben sich dann in dem Zeitraum wieder in zwei gespalten. Man kann wohl nicht davon genug haben, wurde gesagt. Und eine hat dann eine Strategie, ein Grundverständnis formuliert, das weniger guerilla-orientiert war und letzten Endes in der, das war dann, diese Position war dann der PCPM, also Partito Comunista Politico Militarico, also ja, kommunistische Partei, politisch-militärisch, könnte man es grob übersetzen.
Ces deux organisations ont continué jusqu'à leurs arrestations, les ultimes, dans les années 2000. Et en tout cas, ils ont démontré une solidité organisationnelle. Il n'y a plus de phénomène de repentir significatif ni de dissociation. Et l'autre fait important, c'est l'émergence de la mouvance anarcho-insurrectionnaliste.
Diese zwei Gruppen, der Brigade Rosse, die BRPCC und PCPM, haben bis in die 2000er Jahre weiterhin funktioniert und sich konsolidiert. Es gab keine Verrätereien mehr, kein Abschwören und dergleichen. Allerdings war man immer mehr mit der anarcho-insurrektionistischen Bewegung konfrontiert.
Ces mouvances, elles étaient en rupture avec l'anarchie classique, elle aussi, disons, révisionniste, pacifiée, pour ainsi dire. Et il trouvait, donc il prêche l'action directe, l'action parfois armée, pas exclusivement, mais à la manière anarchiste, évidemment. Et ils ont trouvé pas mal d'écoute, de suivi par les jeunes générations. Disons, ça agit beaucoup la déroute idéologique du communisme après la chute de l'Union soviétique.
Die anarchistisch-insurrectionistische Tendenz oder Bewegung war ein Bruch mit dem klassisch anarchistisch-revisionistisch also befriedigten Anarchismus, der die direkte Aktion in der anarchistischen Fassung, in der anarchistischen Herangehensweise gepredigt hat. Und das hat natürlich Eindruck auf junge Leute gemacht, die sich dem dann angeschlossen haben. Das ist natürlich auch dadurch zu erklären, dass es 89, 90, dass der Zusammenbruch des Revisionismus auf die eigentliche kommunistische Bewegung zurückgefallen ist. Also, ja, durch den Fall der Berliner Mauer hat man sich mehr dem Anarchismus, oder war es mehr Mode, anarchistisch zu sein, als jetzt eben kommunistisch.
En tout cas, ces différentes tendances, donc les brigadistes classiques et ces autres tendances nouvelles, ont maintenu vivante, disons, la tension révolutionnaire, même dans une situation très difficile comme ces décennies de recul idéologique, de désagrégation sociale surtout. Parce que le capital, on le sait, en Occident et en Italie notamment, a désagrégé les grandes usines, les grandes concentrations, a créé une fragmentation, une précarisation telle que la lutte des classes est devenue plus difficile.
Das existieren dieser zwei Tendenzen, Brigade Rosse, also die klassischen Brigade Rosse und eben die Anarchisten oder anarchistische Bewegung, haben die revolutionäre Spannung in Italien aufrechterhalten, obwohl es dem Kapital gelungen ist, den Konflikt weitestgehend zu befrieden, die Verhältnisse in seinem Sinne umzugestalten und vor allem eine Fragmentierung eben der Arbeiterinnenklasse durchzusetzen, wie wir sie auch in Deutschland häufig sehen.
Mais la chose précieuse qu'on peut dire, qu'en Italie, ils n'ont jamais réussi autour de la violence de l'État, a écrasé le mouvement révolutionnaire. Même réduit à peu de choses, il y a eu cette continuité qui est toujours existante, et notamment, là j'ouvre le chapitre des prisons, notamment en prison. En Italie, nous avons des brigadistes qui sont en prison depuis 40 ans. Cette année, on a célébré leur anniversaire, pour ainsi dire.
das Wertvolle an dem Ganzen ist, dass es in Italien dem Staat trotz aller Gewalt niemals gelungen ist, die bewaffnete Bewegung, die revolutionäre Bewegung zu zerschlagen. Es gibt immer diese Kontinuität in dem Kampf. Wir haben, um zum letzten Kapitel, zum Kapitel aktuelle Zeit zu kommen, wir haben BrigadistInnen, die seit 40 Jahren im Knast sitzen und so gesehen können wir dieses Jubiläum feiern.
D'ailleurs, entre les prisonniers de cette endosse, ça a été une occasion de développer aussi des solidarités, parce qu'en prison quand même, on se solidarise plus facilement, on dépasse le sectarisme et tout ça, en partie.
Das Positive an den Knastenerfahrungen ist, dass es Gelegenheit gibt, Solidarität zu schaffen, weil im Knast solidarisiert man sich einfacher, man überwindet das Sektierertum einfacher im Knast und das ist eine gute Sache.
Et c'est surtout le fait de ne pas avoir baissé le drapeau que pour changer ce système, qui d'ailleurs confirme pleinement la tendance révolutionnaire, parce que le système, on le voit, toutes ces décennies-là, il n'a fait qu'empirer l'impérialisme, les crises sociales, environnementales, de toutes sortes, sanitaires. C'est une planète ravagée, on le sait. Nous, quand on faisait ces luttes révolutionnaires à l'époque, on n'aurait même pas imaginé que ça devenait aussi horrible. Donc, la lutte révolutionnaire, c'est quand même indispensable. Pour commencer la transformation, sans ça, on reste sur la planète des idées.
Wir haben dadurch die Möglichkeit gehabt, dass, also dadurch hat sich niemals ergeben, dass die Fahne des Systemwechsels gesenkt worden ist. Das aktuelle Weltsystem, der Imperialismus, bestätigt eigentlich, dass es diesen Systemwechsel braucht. Das sieht man an der Gesundheitskrise zum Beispiel, an der Umweltzerstörung. Wir, die wir damals aktiv geworden sind und einen revolutionären Weg angefangen haben zu gehen, haben uns niemals vorstellen können, dass es so schrecklich sein wird. Aber sehen uns darin bestätigt, dass eben der revolutionäre Weg unausweichlich, unaustauschbar ist, nicht wegzudenken ist, um Resultate zu erzielen, weil sonst bleibt man, wörtlich gesagt, auf dem Planet der Ideen.
D'ailleurs, on le voit bien que les luttes, s'ils ne cherchent pas une voie révolutionnaire conséquente, donc qui implique soit les luttes immédiates, soit l'auto-organisation des bases, soit les nouvelles formes de revendication, des couches sociales, tout ce qu'on veut, mais qu'ils se construisent aussi comme force. Voilà, notre concept, ça a été toujours ça. Nous ne sommes pas des esthétiques de la violence, on n'aime même pas la violence. Mais la force est nécessaire.
Man sieht da ganz gut, dass es darauf ankommt, in jeglicher Bewegung, in jeglicher politischen Fragestellung, egal ob es jetzt um soziale Freiräume gibt und weitere Beispiele, man muss nicht unbedingt immer direkt für die Gewalt plädieren, aber man muss für die Stärke und Durchsetzungsfähigkeit, auf die darf man nicht verzichten. Ohne geht's nicht. Und das muss in jedem Kampffeld präsent sein, die revolutionäre Orientierung darauf.
Et comme ça a été dans les années 70, c'est une recherche et des évolutions, des changements, savoir affronter les contradictions, il n'y a rien de sûr. On n'est pas des dogmatiques, parce qu'on a le marxisme dans la tête ou l'anarchique. Tu as la solution. Non, il faut voir dans la pratique comment résoudre les problèmes. Mais un de ces problèmes, c'est celui-là, de se construire comme force.
In den 60er, 70er Jahren war man eben auf der Suche nach Antworten. Man war nicht dogmatisch rangegangen, sondern es war eben einfach nicht sicher. Man hat gesagt, man muss die Probleme anpacken, um eine bessere Einschätzung zu haben. Zentral bleibt die Probleme mit, dass die Probleme sich immer widersprüchlich darstellen und eben in der Widersprüchlichkeit auch die Lösung der Probleme liegt.
D'ailleurs, je conclurai en retournant à l'origine. La résistance en Italie et ailleurs a été défaite par les révisionnistes en faisant déposer les armes, en faisant rentrer les partisans chez eux, en leur disant qu'on passait au Parlement et que là, on aurait trouvé la solution.
Um zusammenzufassen, um auf den Ursprung meines Referates zurückzukommen, das ist die gleiche Lehre wie bei der Resistenza auch. Bei der Resistenza hat man den Leuten gesagt, legt die Waffen nieder, geht nach Hause und dadurch werden wir die Lösung bekommen. Und diese Erfahrung kann man auch in abgeschwächtem Maßstab machen, obwohl es weiterhin noch revolutionäre Kerne gibt.
Mais tout ce qui est passé après, en Italie jusqu'au Vietnam, ça démontre le contraire. La voie parlementaire, ça mène à une déroute et une dégradation politico-culturelle et sociale. Et les révolutions qui ont réussi à s'engager et à commencer à transformer le monde, au Vietnam, Cuba, Amérique latine, Chine, sont passées par la preuve des armes. Donc, les messages, c'était le vrai message des partisans, il ne faut pas céder les armes. Dans le sens idéologique, politique, mais aussi dans le sens des outils de travail.
Anhand der Lehre von der Resistenza, die ihre Waffen niedergelegt hat, kann man sehen, dass der parlamentarische Weg sich nicht bestätigt hat, sondern dass er eine weitere Herabsetzung, eine weitere Zerstörung eben der Politik, der Kultur gibt. Vietnam, Lateinamerika und so weitere Beispiele in dem Zeitraum beweisen klar, dass der Weg der Guerilla eigentlich der Weg ist, wie man ihn gehen muss und dass man niemals die Waffen niederlegen darf. Waffen in dem Sinne ideologisch, politisch, aber auch im Sinne von den konkreten Werkzeugen. Waffen.
Merci au traducteur.